Das Volk wäre heute Abend zu euch sprechen da. Ich habe lange überlegt, viel gebetet, was der Herr so für einen Abschnitt denkt für diese Tage hier. Wir sind ein ganz buntes Publikum. Viele junge Geschwister, einige etwas ergraute und ältere Kinder. Wir kommen aus ganz verschiedenen Hintergründen. Einige haben geistliche Durststrecken hinter sich. Andere hier in Österreich erfreuen sich guter Tage und Dinge. Und was soll man da sagen? Nun, der Herr hat mich aufmerksam gemacht auf Jonathan und ich möchte versuchen, wenn der Herr das nicht anders zeigt, in den drei Vorträgen etwas über diese Person zu sagen, Jonathan im Alten Testament. Und ich möchte anfangen mit dem Kapitel 1. Samuel 14. Wir werden aber ab und zu einen Blick in Kapitel 13 auch hineinwerfen, um diese beiden Männer, die uns da vor Augen stehen, und diese beiden Situationen miteinander zu vergleichen. Also zunächst einmal Kapitel 13, so ein paar Verse, damit wir die Umstände vor Augen haben. 1. Samuel 13, Vers 5, da lesen wir, die Philister sammelten sich zum Streit mit Israel, 30.000 Wagen und 6.000 Reiter und Fußvolk, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, an Menge. Vers 6, und die Männer von Israel sahen, dass sie in Drangsal waren, denn das Volk war bedrängt und das Volk versteckte sich in den Höhlen, in den Dorngebüschen, in den Felsen, in den Burgen, in den Gruben. Und Hebräer gingen über den Jordan in das Land Gath und Gilead. Saul aber war noch zu Gilgal und das ganze Volk zitterte hinter ihm her. Dann lesen wir Vers 17 von einem Verheerungszug der Philister in drei Zügen. Vers 19, es war kein Schmied zu finden im ganzen Land Israel. Vers 22, und es geschah am Tag des Streites, da wurde kein Schwert noch Speer gefunden in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und mit Jonathan war. Doch bei Saul und seinem Sohn Jonathan fanden sie sich vor. Dann jetzt aus Kapitel 14 einige Verse. Und es geschah eines Tages, da sprach Jonathan, der Sohn Sauls, zu dem Knaben, der seine Waffen trug, komm, und lass uns hinübergehen zu der Aufstellung der Philister, die dort drüben ist. Seinem Vater aber tat es nicht kund. Und Saul saß am Ende von Gibea unter dem Granatbaum, der zu Migron ist, und das Volk, das bei ihm war, war etwa 600 Mann. Und Ahia, der Sohn Aitubs, des Bruders Ichabods, des Sohnes Phineas, des Sohnes Elis, des Priesters Jehovas zu Silo trug das Ephod. Und das Volk wusste nicht, dass Jonathan weggegangen war. Da wird beschrieben, wie da die Gegend war, diese beiden Bergspitzen, Vers 6, und Jonathan sprach zu dem Knaben, der seine Waffen trug, komm, und lass uns hinübergehen zu der Aufstellung dieser Unbeschnittenen, vielleicht wird der Herr für uns wirken. Denn für Jehova gibt es kein Hindernis, durch viele zu retten oder durch wenige. Unser Waffenträger sprach zu ihm, tu alles, was in deinem Herzen ist. Wende dich, wohin du willst. Siehe, ich bin mit dir nach deinem Herzen. Und Jonathan sprach, siehe, wir gehen zu den Männern hinüber und wollen uns ihnen zeigen. Wenn sie so zu uns sprechen, steht still, bis wir zu euch gelangen, so wollen wir auf unserer Stelle stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber so sprechen, kommt zu uns herauf. So wollen wir hinaufgehen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Und das soll uns das Zeichen sein. Und beide zeichneten sich der Aufstellung der Philister. Da sprachen die Philister, siehe, Hebräer kommen aus den Löchern hervor, worin sie sich versteckt haben. Die Männer der Aufstellung antworteten Jonathan und seinem Waffenträger und sprachen, kommt zu uns herauf, so wollen wir euch etwas zu wissen tun. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steig hinauf, mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan stieg auf seinen Händen und auf seinen Füßen hinauf, seinen Waffenträger ihm nach, und sie fielen vor Jonathan, und sein Waffenträger tötete hinter ihm her. Und die erste Niederlage, welche Jonathan und sein Waffenträger anrichteten, waren bei 20 Mann, etwa auf der halben Furchenlänge eines Juchatsackers. Und ein Schrecken entstand im Lager, auf dem Feld und dem ganzen Volk, die Aufstellung der Verheerungszug auch sie erstraken, das Land erbebte, und es wurde zu einem Schrecken Gottes. Vers 21, und es waren Hebräer bei den Philistern. Wie früher, welche mit ihnen das Lager ringsum hinaufgezogen waren, auch sie wandten sich um, um mit Israel zu sein, das mit Saul und Jonathan war. Und alle Männer von Israel, die sich im Gebirge Ephraim versteckt hatten, als sie hörten, dass die Philister geflohen waren, auch sie setzten ihnen nach im Streit. So rettete der Herr Israel am selben Tag. Jonathan, auf Deutsch übersetzt, Gottesgabe oder der Herr hat gegeben. Welch ein wunderbarer Name. Und in seiner Person sehen wir das irgendwie auch verkörpert. Wir wissen und werden morgen hören, was der Jonathan dem David war. Eine Gabe Gottes, eine große Ermunterung. Und so steht dieser Jonathan vor uns als einer, der immer in Verbindung mit einem anderen gesehen wird, hier in diesem Kapitel mit einem Waffenträger, in den nächsten Kapiteln mit David. Er war eine Gabe Gottes an den anderen. Und wenn wir hier zusammen sind, einige Tage, um unter dem Wort Gottes zu sein, dann möge das der Herr auch schenken, dass wir einer dem anderen solch eine Gottesgabe, solch ein Jonathan sind. In Jonathans Leben wird auch deutlich, dass eine Person in seinem Leben den Vorrang haben sollte. Auch das hat mich bewogen, über Jonathan etwas zu sagen, weil es so schön mit dem Kolosserbrief irgendwie parallel läuft. Denn sein Leben war ausgerichtet, um David die Ehre zu geben, um David den ersten Platz in seinem Leben einzuräumen. Hier in 1. Samuel 13 werden uns die Umstände zuerst einmal beschrieben und es wird uns geschildert, sehr bildhafterweise, wie die Philister, die alten Feinde Israels, das Land und die ganze Situation beherrschten. Wir lesen von ihnen, sie hatten 30.000 Wagen, 6.000 Reiter und Fußvolk wie der Sand am Meer. Also eine ungeheure Macht und auf der anderen Seite das Volk Gottes sehr klein, gering und schwach. Wenn wir die Philister gerade im Buch Samuel, aber auch in den anderen Geschichtsbüchern ein bisschen studieren, dann werden wir feststellen, dass die Philister ganz eigenartige Taktiken hatten, eine Art und Weise mit dem Volk Gottes umzugehen, woraus wir manche Schlüsse auch für uns ziehen können. Wir haben in Vers 22 gelesen, dass am Tag des Streites, Kapitel 13, Vers 22, kein Schwert noch Speer gefunden wurde. Die Philister hatten dafür gesorgt, dass das Schwert und das Speer nicht im Volk Gottes vorhanden war. Nun, wir können uns gut vorstellen, aus welchen Gründen. Sie sollten nicht kämpfen. Weiter lesen wir im ersten Buch Mose, dass die Philister auch die Eigenart hatten, die Brunnen des Volkes Gottes zu verstopfen. Und im Leben Abra Isaac, da lesen wir ganz ausdrücklich, sie verstopften sie mit Erde. Sie wollten nicht, dass das Volk Gottes an dieser Lebensquelle angeschlossen war. Wir lesen weiter in 1. Samuel 23, im Leben Davids, dass die Philister die Tennen geplündert haben. Wenn also Nahrung da war, Weizen da war, Ernte da war, dann kamen sie mit ihrem Streifzug und plünderten die Tennen, damit das Volk auch nichts zu essen hatte. Dann lesen wir in Joel 3, dass die Philister, wie die Elstern ein Interesse hatten, die Kleinodien, Gold und Silber, dem Volk Gottes zu klauen, zu stehlen. Und wir finden auch weiter, das ist uns bekannt in 1. Samuel 4, dass sie ein großes Interesse hatten, dem Volk Gottes die Bundeslade zu entwenden und zu stehlen. Und wir hören alle noch diesen Jubelgeschrei, als das ihnen gelungen war, die Bundeslade aus der Mitte des Volkes Gottes wegzunehmen. Dann hatten sie noch eine eigenartige Methode, mit dem Volk Gottes umzugehen. Wenn ich das noch richtig beobachte und verstehe, da waren sie nicht in erster Linie daran interessiert, das Volk Gottes kurz und klein zu schlagen, muss man eigentlich meinen. Nein, es scheint so, als hätten sie ein besonderes Interesse, das Volk Gottes, das Volk Israel, zu verhöhnen, sie lächerlich zu machen. Und wir denken alle an die Geschichte mit Goliath, die ja in den folgenden Kapiteln aufgeschrieben ist, wie er 40 Tage lang breitbeinig die Schlachtfront abmarschiert und jeden Abend stellte sich noch einmal dahin und sagt, heute habe ich das Volk Gottes, die Schlachtreihe Israels, verhöhnt. Das war ihm eine große Freude. Das wird uns komischerweise von einem anderen Mann aus Gad, auch einem Riesen in 2. Samuel 21, geschildert, dass er da war, um das Volk Gottes zu verhöhnen, lächerlich zu machen. Und wenn wir dann nach der geistlichen Bedeutung fragen, was lernen wir daraus für uns? Ich glaube, dann ist das gar nicht schwer, dass der Feind Gottes heute auch ein großes Interesse hat, uns die Waffen zu stehlen und von den Brunnen fernzuhalten, damit wir uns erquicken und reinigen können. Er hat ein Interesse daran, uns die Nahrung wegzunehmen. Und er hat ein ganz großes Interesse daran, uns die Kleinodien, alles das, was unserem Herrn Jesus groß und wichtig geworden ist, wegzunehmen. Und natürlich ein ganz großes Interesse, dass die Bundeslade ein Bild von der Gegenwart des Herrn Jesus in unserem Leben, dass sie irgendwie verschwindet. Und dass in der Furcht lächerlich dort steht, dass der Feind es verhöhnen kann, das ist die Absicht der Philister in unserem Leben. Und ich denke, das ist die erste Frage, die wir uns heute hier stellen müssen. Ist das vielleicht deine Situation? Ist dem Feind Gottes, dem Feind des Volkes Gottes gelungen, dich von dem Wort Gottes fernzuhalten, dir die Quellen zu verstopfen, dir das Schwert zu rauben und alles, was du an dem Herrn Jesus gefunden hast, wegzunehmen und den Wert des Herrn Jesus sehr klein zu machen in deinen Augen? Ist der Jesus in deinem Leben noch der Herr? Und wenn ihm das gelungen ist, dass das nicht mehr ist, dann erhebt er auch heute ein Triumphgeschrei und verhöhnt die Schlachtreihen des lebendigen Gottes. Die Philister, die verstopften die Brunnen mit Erde. Und ich denke, das ist auch eine Taktik, die er heute sehr viel bei uns Christen praktiziert. Irdische Dinge verstopfen die ewigen Quellen. Nicht so sehr Sünde, sondern er versucht es bei uns mit den irdischen Dingen, mit dem Kleinkram im Alltag, dass der Jesus aus dem Mittelpunkt unseres Lebens gerückt wird. Wie viele sind da, und vielleicht auch heute hier in diesem Raum, wenn die ganz ehrlich sind, dann müssen sie sagen, wie viele Arbeit, die ich habe, die mit meinem Beruf verbunden ist, das ist im Grunde die Sache, die mich abhält von der Quelle des Wortes Gottes. Die hindert mich daran, mich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, mich daran zu erfreuen, den Herrn Jesus vor Augen zu haben. Das ist vielleicht die übermäßige Beschäftigung mit der Familie. Vielleicht sind in deinem Leben Hobbys, irdische Dinge, die nicht an sich schlecht sind, aber die der Feind benutzt, die der Teufel benutzt, um die Quellen zu verstopfen. Und bei manchen von Brüdern, die auch für den Herrn arbeiten, kann es sogar sein, dass die Arbeit für den Herrn so drückend wird, unser Leben, unsere Zeit so in Anspruch nimmt, dass wir keine innere Ruhe und Zeit mehr finden, uns am Herrn Jesus zu erfreuen, und die Nahrung geht uns flöten, die Brunnen werden verstopft und die Kleinodien verschwinden aus unserem Herzen. Es gibt ein sehr schönes neues Buch. Damit möchte ich auch auf den Büchertisch hinweisen. Es gibt so ein paar Bücher, die muss man einfach gelesen haben, neben der Bibel. Und eins davon ist das Tagebuch Jim Elliot im Schatten des Allmächtigen. Die meisten von euch werden es kennen, die es noch nicht kennen, die sollten es sich das schleunigst kaufen. Das sind nur begrenzte Stückzahlen auf dem Büchertisch. Wir haben hier das Tagebuch eines jungen Mannes. Ihr wisst, dass er mit 29 Jahren von den Naukas ermordet wurde bei dem ersten Versuch, diese Indianer mit dem Evangelium zu erreichen. Und er hat in seiner Verlobungszeit, hat er dieses Tagebuch geschrieben, wo er die ganzen Konflikte und Kämpfe seiner Jugend niederschreibt, das Ringen um den Willen Gottes für sein Leben zu erkennen, für Gott zubereitet zu werden, auch seine ersten Dienste für den Herrn, ist ganz bewegend zu lesen, und viele von uns sind entscheidend durch dieses Buch gesegnet worden und geprägt worden. Da befindet sich eine Passage drin, die hat mich sehr nachdenklich gemacht, und ich denke, dass Christen, besonders die Brüder hier unter uns, die auch versuchen, für den Herrn zu arbeiten, die auch dem Volk Gottes gerne Speise geben möchten, aber denen selbst die Speise ausgegangen ist, denen die Philister die Zennen geplündert haben. 5. Dezember. fürchterlich deprimiert nach den Predigen heute. Mir war, als hätte ich keine Zurichtung, keine Freiheit, keine Kraft. Einmal meinte ich, ich müsste die Predigt abbrechen und den Leuten sagen, ich hätte keine Botschaft von Gott für sie. Aber dann habe ich es lieber doch nicht getan, sondern versucht, nicht mehr daran zu denken. Manche Brüder, die hier auch schon gestanden haben an so einem Platz, die kennen dieses Gefühl. Im Grunde müssen sie jetzt verschwinden, in die Stille gehen. Im Grunde hast du überhaupt nichts zu sagen. Nie wieder möchte ich so predigen. O Herr, Allmächtiger, lass mich dein Wort sprechen, auch aus deinem Mund hervorgehend. Wie wenig habe ich noch immer begriffen, dass lautes Predigen und langes Predigen kein Ersatz sind für inspiriertes Predigen. Ach, es ist furchtbar, einen ganzen Raum voller Menschen zu sehen, die darauf warten, ein Wort von Gott zu hören und dieses Wort nicht zu haben, kennengeplündert. Und dann der Versuch, es auszugleichen, indem man unausgereifte, nicht durch Erfahrung erprobte Gedanken mit alten, vertrockneten Worten vermengt und gleichzeitig zu wissen, dass das Herz nicht darin ist. O Herr, erbarme dich. Und das Schlimmste ist, die Leute merken gar nicht den Unterschied, ob ich den Geist spüre oder nicht. Entweder bin ich ein schrecklicher Blender oder die Leute haben überhaupt kein Urteilsvermögen. Und vielleicht ist beides. Wie schlimm, wenn die Philister in unserem Leben das geschafft haben, dass keine Vorräte mehr da sind, keine Nahrung mehr da ist, kein frisches Wasser mehr da ist, um es den Gläubigen weiterzureichen. Dann jetzt mal ein kurzer Blick auf das Volk Gottes. Wie sah das aus? Kapitel 13, Vers 6. Die Männer von Israel sahen, dass sie in Drangsal waren, denn das Volk war bedrängt. Unter Druck. Nicht frei. Und ich denke, das ist auch ein Lebensgefühl, das viele von euch kennen, besonders die aus dem Norden angereist sind, unter Druck als Christ zu leben. Manche, so lesen wir hier, hatten sich versteckt in den Höhlen, in den Dorngebüschen, in den Felsen, in den Burgen und den Gruben. Sie waren untergetaucht, öffentlich nicht mehr zu sehen. Sie haben sich irgendwie eine Grube, eine Höhle, ein Versteck ausgesucht, wo sie versuchen, so ein bisschen noch für sich selbst da zu sein und zu leben, in der Öffentlichkeit nicht mehr zu sehen. Auf verbotenen, verschlungenen Wegen. Wie mancher hier unter uns kann da ein Lied von singen, was das bedeutet, bedrängt zu sein, sich zu verstecken, immer in Angst zu sein, ein Stückchen in der Unaufrichtigkeit zu leben, weil man Angst hat vor der geistlichen Leiter und Führerschaft eines Saul, und dann versucht dann in seinen Büschen, in seinen Höhlen sein Dasein zu fristen. Wir haben gelesen, dass einige, Vers 7, Hebräer gingen über den Jordan in das Land Gad und Gilead, Überläufer. Sie waren Fleiß, sie hielten es im Volk Gottes nicht mehr aus im Lande Kanaan. Und sie gingen über den Jordan hinweg, um dort in Gilead und Gad an dem Wohlstand teilzunehmen. Überläufer. In Kapitel 14 haben wir gelesen, dass sogar einige zu den Philistern übergelaufen sind. Und ich denke an einen Freund und an einen Mitarbeiter, etwa vor einem Jahr, einen anderthalb Jahr, der hielt es auch nicht mehr aus. Jahrelang für den Herrn gearbeitet. Und dann brach er irgendwie geistig zusammen und ist übergelaufen. Und dann hat er mir gesagt, ich kann es einfach nicht mehr. Und ich möchte auch nicht mehr länger solch ein Christenleben führen, wie ich es in den letzten Jahren gelebt habe. Immer mit hängender Zunge. Auf dem Zahnfleisch kriechen, dem Herrn zu dienen und zu folgen, auf den Zähnen zusammengebissen, mit letzter Kraft, ohne Freude. Ich will einfach nicht mehr. Wie mancher sitzt vielleicht auch hier unter uns, dem es so ähnlich geht. Innerlich schon abgeschlossen, übergelaufen, er hält es nicht mehr im Volk Gottes aus. Die irdischen Dinge nehmen ihn gefangen. Kein Schmied im Volk Gottes. Nur die Philister hatten das sehr schlau angefangen. Sie wussten ganz klar, wenn wir dafür sorgen, dass kein Schmied im Land ist, dann können die nicht aufrüsten. Und genau das ist die Absicht des Feindes auch in dem Volk Gottes heute, dass die Schmiede nicht mehr da sind, Brüder und Schwestern, die in der Lage sind, anderen Waffen in die Hand zu geben und sie anzuleiten, für den Herrn zu kämpfen. Und ist das nicht auch unsere Situation? Wie viele Versammlungen gibt es, wo kein Schmied mehr da ist, der in der Lage ist, das Volk Gottes auszurüsten und aufzurüsten für den Kampf, für die Auseinandersetzung mit den feindlichen Mächten. Bist du solch ein Schmied? Bist du in der Lage, anderen das Wort Gottes lieb zu machen? Kannst du andere anleiten, mit diesem Schwert des Geistes, dem Wort Gottes, umzugehen? Und bist du in der Lage, dieses Schwert dann auch im Kampf zu gebrauchen? Im Neuen Testament, da lesen wir von einem Ehepaar, Aquila und Priscilla, die solche Schmiede waren. Sie nahmen sich den Apollos, der noch nicht so viel, sehr viel wusste, aber ein brennendes Herz hatte für den Herrn, beiseite und sie unterrichteten ihn, legten ihm den Weg genauer aus. Und in den nächsten Versen, in Apostelgeschichte 18, da lesen wir, wie dann der Apollos nach Ephesus kam und dort den Gläubigen sehr behilflich war, denn er war in der Lage, aus der Schrift etwas zu beweisen. Und ich denke, dieses Ehepaar, Aquila und Priscilla, die waren solche Schmiede, die andere anleiten konnten. Und der Apollos wurde zu einem Schmied, der wiederum andere anleiten konnte, mit dem Wort Gottes umzugehen. Oder Jesus, schenke uns solche Brüder und Schwestern. Und gebe Gott, dass diese Konferenz, unser Zusammensein, solch ein Treffen ist, wo der ein oder andere ausgebildet wird, befähigt wird, das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, mit neuer Kraft und Vollmacht zu gebrauchen, zur Verherrlichung des Herrn. Am Tag des Streites war kein Speer noch Schwert gefunden. Es gibt einen Tag des Streites. Es gibt Situationen im Volk Gottes, Geschehnisse, die uns herausfordern. Und wie schlimm in solch einer Situation, wenn jetzt die Philister angerückt kommen mit ihrer ungeheuren Heeresmacht, kein Schmied da, kein Speer und kein Schwert da. In Epheser 6, da lesen wir auch von dem Schwert des Geistes. Und da lesen wir auch, damit ihr an dem bösen Tage widerstehen könnt. Und liebe Brüder und Schwestern, wie wichtig ist das, dass wir das Wort Gottes nicht nur in Händen haben, sondern damit umgehen können, dass wir es kennen und anwenden können auf die Dinge, die auf uns zukommen. An dem bösen Tage widerstehen können. Am Tag des Streites in der Lage sind, mit dem Schwert des Geistes, mit dem Wort Gottes umzugehen. Der Führer, Saul, ein hilfloser Mann. In Kapitel 11 war es ganz anders. Da sehen wir und lesen wir, wie der Geist Gottes noch über ihn geriet. Wie ein Joch Rinder nahm, sie zerstückelte, in alle Grenzen Israels schickte und sagte, wer nicht auszieht hinter Saul, hinter Samuel her, dessen Rindern wird also getan werden. Da fiel der Schrecken Jehovas auf das Volk und sie zogen aus wie ein Mann. Sie waren dann 300.000 Mann und 30 von Juda, die in den Streit zogen. Damals, ein Mann Gottes, würden wir sagen, in der Kraft Gottes führte und ging voran. Hier ein paar Jahre später, ein kraftloser, orientierungsloser Führer und natürlich dann auch kein Volk, das ihm folgte. Im Lied der Deborah, da lesen wir, weil Führer führten in Israel und freiwillig sich stellte das Volk. Das war damals. Aber das wird heute auch immer so sein, wenn Brüder da sind, die führen, die Führer sind, wenn sie vorangehen im Glauben, im Vertrauen auf den Herrn, dann wird sich auch immer freiwillig das Volk stellen. Hier ein kraftloser, orientierungsloser Führer und das Volk, lesen wir in Vers 7, so treffend beschrieben, sie zitterten hinter ihm her. Saul wird uns noch etwas näher beschrieben, in Kapitel 14, da lesen wir in Vers 2, ich denke, das ist ein ganz treffender Zustand vieler Führer heute, aber vielleicht auch ein treffender Zustand vieler Versammlungen und vielleicht ein treffender Zustand deines Lebens. Wir lesen in Vers 2, und Saul saß am Ende von Gibea unter dem Granatbaum, der zu Migron ist, und da wird beschrieben, wie dann auch das Ephod da war, der Priester Jehovas zu Silo, das Ephod trug. Drei Dinge stellen wir fest beim Saul. Erstens, er saß, Bequemlichkeit. Zweitens, er saß unter einem Granatbaum, der wahrscheinlich erfrischende Früchte brachte und auch etwas Schatten spendete. Genuss. Und das Dritte, Natürlich war der Priester da, natürlich waren da die Liederbücher, die Bibel, würden wir heute sagen, die Gitarre war da, eine gewisse Religiosität war auch da. Bequemlichkeit, Genuss und die Religiosität, das war die Situation des Saul. Und ich denke, dass das heute auch unsere Situation weithin geworden ist. Wir stehen nicht mehr im Kampf, wir gehen nicht mehr voran, sondern wir sitzen im Allgemeinen, wir haben es uns bequem gemacht, wir sind Genießer geworden und natürlich wird alles noch so ein bisschen fromm ummantelt mit Religiosität, mit Bibelstunden, mit Versammlungsbesuch und so weiter, aber keine Kraft, keine Aktivität für den Herrn. Søren Kierkegaard, der hat auf diese große Gefahr einmal hingewiesen in einem Gleichnis von der Wildgans. Vielleicht ist das manchen bekannt, aber ich denke, das ist sehr treffend. Da macht er deutlich, was der Herr eigentlich von uns erwartet und was die irdischen Dinge aus uns machen können. Jeder, der auch nur ein kleines bisschen Kenntnis vom Leben der Vogelwelt hat, der weiß, dass zwischen der Wildgans und den zahmen Gänsen, wie verschieden sie auch sind, dennoch eine Art Verstehen herrscht. Wenn der Zug der Wildgänse in der Luft zu hören ist und dass zahme Gänse unten auf der Erde sind, so merken die Letzten das sofort, sie verstehen bis zu einem gewissen Grad, was es bedeutet. Deshalb hüpfen sie auch, schlagen mit den Flügeln, schreien und fliegen in verworrener, unschöner Unordnung ein Stück über den Erdboden hin und dann ist es vorbei. Es war einmal eine Wildgans. Zur Herbstzeit gegen den Wegzug hin wurde sie auf einige zahme Gänse aufmerksam. Sie fasste Zuneigung zu ihnen. Es deuchte sie jammerschade, von ihnen wegzufliegen. Sie hoffte, sie für ihr Leben zu gewinnen, so dass sie sich entschlossen, mitzufolgen, wenn der Zug fortflöge. Zu dem Zweck ließ sie sich auf jede Weise mit ihnen ein, versuchte sie zu locken, dass sie ein wenig höher stiegen und dann noch ein wenig höher entflog, damit sie dann womöglich im Zug mitfolgen könnten, erlöst von diesem elenden, mittelmäßigen Leben auf Erden zu watscheln als ehrbare zahme Gänse. Zu Anfang schien es den zahmen Gänsen, dies sei ganz unterhaltsam. Sie hatten die Wild ganz gern. Aber bald wurden sie ihrer überdrüssig. So gaben sie grobe Worte von sich, setzten sie zurecht als eine fantastische Närrin, ohne Erfahrung, ohne Weisheit. Ach, und die Wildgans hatte sich leider zu sehr mit den zahmen Gänsen eingelassen. Sie hatten allmählich Macht über sie bekommen, sodass ihre Worte etwas für sie bedeuteten. Und das Ende vom Lied war, dass die Wildgans eine zahme Gans wurde. Man kann im gewissen Sinn sagen, was die Wildgans wollte, sei hübsch gewesen. Doch es war ein Missverständnis, denn dies ist das Gesetz. Eine zahme Gans wird niemals zur Wildgans. Wohl aber kann eine Wildgans zur zahmen Gans werden. Sollte deshalb auf irgendeine Art lobenswert sein, was die Wildgans tat, dann muss sie vor allem unbedingt auf eins achten, dass sie sich selbst hütet. Sobald sie merkt, dass die zahmen Gänse auf irgendeine Weise Macht über sie bekommen, dann fort, fort mit dem Zug. Das Gesetz ist, eine zahme Gans wird niemals zur Wildgans. Hingegen kann wohl eine Wildgans zur zahmen Gans werden. Deshalb hüte dich. Christlich ist es nicht ebenso. Gewiss ist der wahre Christ, über den der Geist Gottes herrscht, vom gewöhnlichen Menschen verschieden wie die Wildgans von den zahmen Gänsen. Aber das Christentum lehrt ja gerade, wozu ein Mensch im Leben werden kann. Hier ist unsere Hoffnung, dass eine zahme Gans zu einer Wildgans werden kann. Deshalb bleibe bei ihnen, bei diesen zahmen Gänsen. Bleibe bei ihnen. Nur mit dem einen beschäftigt, sie für die Verwandlung gewinnen zu wollen. Aber um Gottes im Himmel willen, achte auf eins. Sobald du merkst, dass die zahmen Gänse anfangen, Macht über dich zu bekommen, dann fort, auf und davon mit dem Zug, auf dass es nicht damit ende, dass du wie eine zahme Gans wirst, glücklich gemacht in der Jämmerlichkeit. Ich denke, das ist ein ganz tiefsinniges Beispiel. Eine zahme Gans, glücklich gemacht in der Jämmerlichkeit. Der Jesus hat für jeden von uns eine ewige Bestimmung. Das himmlische Ziel.
Wir sollen auf der Erde sein wie Pilger, die auf der Reise sind. Und die Philister möchten, dass du eine zahme Gans wirst, ehrbar watschelst wie eine zahme Gans, glücklich gemacht in der Jämmerlichkeit. Damals warst du ganz anders, ging Saul voran in der Kraft Gottes. Das Volk folgte. Einige Jahre später, der Einfluss der Philister, die Angst vor den Philistern, bequem, Genuss, alles ummantelt mit ein wenig Religiosität. Noch ein letztes Kennzeichen, die Situation im Volk Gottes war. Und der Jonathan, der hat das ganz klar gesehen. Und viele von uns sehen das auch sehr klar. Und vielleicht können wir manche Vorträge darüber halten, wie traurig es aussieht im Volk Gottes. Aber Jonathan, er bleibt nicht dabei stehen. Er bleibt auch nicht dabei stehen, das Volk Gottes zu kritisieren. Und darin sind ja manche von uns auch Weltmeister geworden, indem man alle Fehler des Volkes Gottes auflistet und aufreiht. Jonathan sah die Fehler und das Fehlverhalten Sauls und des Volkes Gottes, aber er bleibt nicht dabei stehen. Er ist realistisch, aber er resigniert nicht. Dann entschließt er sich zu einer geheimen Aktion. Und ich denke, in solchen Zeiten, da kann man nicht mit den Führern reden, da kann man sich auch keinen Rat holen, wie es in normalen Zeiten nötig und üblich wäre, sondern da muss man im Vertrauen auf den Herrn Einzelaktionen starten. Denken wir an Simson. Ein einziger, der für den Herrn aufstand im Volk Gottes, aus den Philister herrschten. Einmal ließ er sich darauf ein, mit dem Volk Gottes zu diskutieren. Die kommen an, Simson fragt, hör mal, was habt ihr vor mit mir? Wir wollen dich binden, Simson. Weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Das Volk Gottes hatte sich abgefunden mit der Herrschaft der Philister. Und da war einer da, der sie befreien wollte. Und dann kommt das Volk und will ihn binden. Und dann lässt sich Simson darauf ein und er lässt sich binden von seinem eigenen Volk, weil er sich auf eine Diskussion einlässt. Denken wir an David. Er wurde gesandt von seinem Vater, um nach dem Wohlergehen der Brüder zu fragen. Er kommt, er sieht die ganze Geschichte mit Goliath und dann erkundigt er sich, was ist los, was soll der kriegen, der den Goliath schlägt und dergleichen mehr. Er fängt auch an zu diskutieren mit seinen Brüdern, was geschieht, dann Eliab kommt. Er hat nur einen Spruch drauf, dieser Eliab, dieser große, würdige Mann. Du bist gekommen, um den Streit zu sehen, vermessen bist du und sonst gar nichts. Neugierig. Willst du dir wohl was einsehen? Warum, wo wem hast du die ein paar Schafe überlassen? Deines Vaters. Ich sage euch immer dann, wenn ein David sich aufmacht, um im Namen des Herrn zu kämpfen, dann wird auch ein Eliab aufstehen, um ihn daran zu hindern. Es gibt Zeiten im Volk Gottes, da sollte man mit keinem mehr reden, sondern man sollte im Glauben, im Vertrauen auf den Herrn vorangehen. Es gibt Zeiten im Volke Gottes, wenn die Versammlung gesund ist, da wäre es ein großer Fehler, wenn wir das so machen würden. Und wie schön ist das, wenn ihr hier Versammlungen habt, wo Führer führen, wo Brüder und Schwestern sind, die für euch beten. Und wo ihr wisst, wenn der Herr mir einen Auftrag gibt, dann kann ich das meinen Brüdern und Schwestern sagen. Sie werden mir einen guten Rat geben und sie werden für mich beten und sie werden hinter mir stehen. Denk an dieses neue Büchlein von William McDonald. Trachtet zuerst. Da sind die Philister auch abgebildet. Ihr könnt das Cover nicht sehen da hinten. Da ist also ein nackter Fuß und daran hängen so alle möglichen Klamotten. Dieser Mann versucht hier eine Mauer zu ersteigen oder eine Treppe raufzugehen und an seinem Fuß sind kleine Fesseln und daran hängt ein Haus, ein Auto, Brot, eine Hose, Salz und was nicht alle, die ihm das Leben schwer machen, eine Bürde, die ihn daran hindert, den Wettlauf zu laufen. In diesem kleinen Büchlein, da steht diese wunderschöne Geschichte auch eines Jonathan, der einen Auftrag kriegt, aber der glücklicherweise einen Vater hatte, der für ihn betete. Vor einigen Jahrzehnten saß ein Vater in seinem Arbeitszimmer, als es an der Tür klopfte. Wer ist da? Fragte er. Ich bin's, Ed. Kann ich mit dir sprechen, Papa? Komm rein, Ed. Er kam herein und setzte sich und nach einigen einleitenden Worten sagte er: Papa, ich habe mich entschlossen, meine juristische Ausbildung abzubrechen, weil mir der Herr gezeigt hat, dass er mich in der Mission haben will. Der Vater sagte: Komm, wir wollen darüber beten. Und dort auf ihren Knien befahl der Vater seinen Sohn Gott und dem Wort seiner Gnade an. Dieser Vater war Dr. McCully. Sein Sohn Ed ging nach Ecuador und ließ sein Leben am Ufer des Coarai-Flusses, erschlagen von wilden Auka-Indianern. Er war ein Freund von Jim Elliot. Wenn Dr. McCully diese Geschichte erzählte, fügte er oft hinzu: Wie froh bin ich heute, dass ich nicht ein Wort sagte, um Ed zu entmutigen oder zu hindern, als er mir von seiner Berufung in die Mission erzählte. Ich denke, das ist ein richtiges Verhalten in gesunden Zeiten. Und danke dem Herrn, wenn du einen Vater und eine Mutter hast, und wenn du geistliche Väter und Mütter hast, wenn du in einer Versammlung aufwächst, wo du mit diesem Herzensanliegen, dem Herrn zu dienen, zu deinen Brüdern und Schwestern kommen kannst. Aber manche von uns kommen aus Situationen, wie sie in Kapitel 13 geschrieben sind, und dann müssen wir manchmal als Einzelkämpfer vorangehen. Aber das Schöne ist, dieser Jonathan, er hatte einen zweiten, einen Waffenträger. Und ist das nicht eine schöne Bezeichnung? Einer, der dem anderen die Waffe trägt. Einer, der dem anderen die Last abnimmt. Einer, der dem anderen hilft, Kräfte zu sparen, um sie im entscheidenden Moment einsetzen zu können. Welch eine wunderbare Sache, einer dem anderen ein Waffenträger zu sein. Und dann kommt dieses wunderbare Wort von Jonathan, mit dem hier alles eingeleitet wird. Ein Wort. Er spricht zu seinem Freund, zu seinem Bruder, zu seiner Schwester, zu seinem Waffenträger: Komm! Damit beginnt es. Und ihr Lieben, wie oft ist dieses Wort komm gesprochen worden, um zur Sünde zu verleiten? Komm, spricht die Hure in Sprüche 7 oder 8. Das Lager ist bereitet. Der Mann ist weg. Alles ist geschmückt. Alles ist fertig. Komm, lass uns in Liebe berauschen. Das kommt zum Ehebruch. Denken wir an Amnon. Komm, meine Schwester, liege bei mir. Denken wir an 1. Mose 37, die Brüder des Josef. Da kommt er, kommt, lass uns ihn erschlagen. Aber wie schön auch, wie an Nehemia in Nehemia 2 zu sagen: Kommt und lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen. Dieses Wort der Ermutigung oder dieses Wort der Verführung hat eine unheimliche Kraft in sich. Und schenke der Herr, dass der eine zum anderen in diesen Tagen auch sagt, an Jonathan zu seinem Waffenträger: Komm, lasst uns. Und ich denke, damit beginnt Erweckung. Dass einer zum anderen dieses mutmachende Wort spricht: Komm. George Whitfield, seine Biografie liegt auch auf dem Büchertisch, war zum Glauben gekommen. Er hatte monatelang darum gerungen, Vergebung seiner Sünden zu bekommen. Eine ganz dramatische Bekehrung, die man heute kaum noch sich vorstellen kann. Er hatte Theologie studiert und dann predigte er, und dann hat man ihm gleich nach den ersten Predigten die Türen verschlossen. Der Mann war zu gefährlich, er durfte nicht mehr predigen. Dann, als die Tür verschlossen war, die Kirchentür, stellte sich am Friedhof auf einen Grabstein und versammelte eine große Menge um sich. Dann in den nächsten Tagen ging er nach Bristol, glaube ich. Er predigte morgens um 5 Uhr dort auf den Kohlenhalden, den Bergarbeitern, die zur Schicht fuhren. Und dort versammelten sich erst ein paar hundert, dann so 1.000, 2.000, dann 3.000, dann 10.000, dann 20.000 von diesen Bergarbeitern, um das Evangelium zu hören. Und dann brach eine Zeit ein, die war wunderbar. Und dann spricht der George Whitfield zu seinem Freund John Wesley, der ihm eine Hilfe war, den Herrn zu finden: Komm. Whitfield musste nach USA und er rief Wesley dort in Bristol an, seiner Stelle zu predigen. Dann lesen wir: Whitfields Unterfangen, unter offenem Himmel zu predigen, war zunächst ein großer Schock für Wesley. Zuerst konnte ich mich kaum mit dieser befremdlichen Art, auf offenem Felde zu predigen, abfinden, für die er mir am Sonntag ein Beispiel gab, schreibt Wesley. War ich doch bis vor ganz kurzem so peinlich genau in Bezug auf alles, was Ordnung und Anstand betraf, dass ich selbst die Rettung von Seelen, wenn sie außerhalb einer Kirche geschähe, für beinahe eine Sünde ansah, schrieb Wesley in sein Tagebuch. Er suchte aber jedenfalls die Weisung Gottes und prüfte Whitfields Vorgehen an der Schrift. Und an diesem Abend meinte er: Die Bergpredigt selbst ist ja wohl ein ziemlich erstaunliches Vorbild der Predigt unter freiem Himmel, denn ich nehme an, dass es damals auch Synagogen gegeben hat. Weniger als 24 Stunden später unternahm Wesley selbst das neue Wagnis. Um 4 Uhr nachmittags, schreibt er, wehrte ich mich nicht mehr dagegen, nichtswürdig zu werden, und verkündete die frohe Botschaft der Erlösung, indem ich von einer kleinen Erhebung auf einem Gelände nahe der Stadt zu ungefähr 3000 Menschen sprach. Wesley hat den Weg zu den Menschen gefunden. Jetzt kommt das Zitat eines Geschichtsschreibers: Von diesem Tag, dem 2. April 1739, dürfen wir eine neue Ära in der Geschichte der Religion in England datieren. Dort brach dann eine gewaltige Erweckung an, die ganz enorme Folgen hatte auf die ganze Gesellschaft. Warum? Weil ein Bruder zum anderen sprach, nachdem die Kirchentüren ihm verschlossen waren: Komm! 30 Jahre später, dritt im Bunde, war der Charles Whitfield. John Whitfield war ein sehr ernster, energischer Prediger, der vor allem das Volk belehrte und sammelte in Gemeinden. Sein Bruder Charles, der damals auch zum Glauben kam, er war so ein sehr gefühlvoller Mensch, er war so die ganze Seele der Bewegung, ein sehr guter Liederdichter, er hat sehr bekannte und berühmte evangelistische Lieder gedichtet. Aber 30 Jahre später sah die Bewegung schon ein bisschen anders aus. Da schreibt er, der John, an seinen Bruder: Lieber Bruder, wir müssen, du und ich zumindest, Gott völlig zur Verfügung sein. Dann werden Frauen, Söhne, Töchter und alles andere ein wirklich unschätzbarer Segen sein. Also handle, durchbrich die Hindernisse. Lass uns heute all die Kräfte, die wir haben, nutzen. Wie lange wollen wir uns noch so mühsam durchschleppen, da uns Gott doch berufen hat, hauptsächlich ein Leiter einer so großen Arbeit zu sein? Aber ach, was für Leiter, wenn ich in gewisser Hinsicht das Haupt und du das Herz dieser Arbeit sind, könnte man dann nicht sagen, das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt? Komm, in Gottes Namen, lass uns aufstehen und den Staub von uns schütteln. Lass uns einander unsere Hände stärken in Gott, und zwar ohne Verzug. Haben 60-Jährige noch Zeit zu verlieren? Lass uns doch, du und ich und unser Haus, dem Herrn mit ganzem Ernst dienen. Sein Friede sei mit dir und den Deinen, Gott befohlen. Dein John Wesley. Auch da hatten die Philister Eingang gefunden in diese Bewegung. Da musste ein alter John Wesley noch einmal aufstehen mit diesem Wort: Komm, und seinen Bruder ermuntern. Sprechen wir das Wort zueinander? Da war George Müller, der zu seinem Freund Henry Craig dieses Wort auch sagte: Komm, lass uns einer glaubensarmen, lauen Christenheit einen lebendigen, für alle sichtbaren Beweis vor Augen stellen. Wir werden ein Waisenhaus gründen, allein auf Gebet hin. Wir werden alle Mittel nur von Gott erwarten. Und dann werden wir den Menschen und der Christenheit zeigen, dass man heute genauso wie vor 1800 Jahren den Verheißungen Gottes vertrauen kann. Und dann entstand ein Glaubenswerk, was bis heute ein lebendiger Beweis dafür ist, dass Gott zu seinem Wort steht. Weil ein Bruder zum anderen sagte: Komm. Wie hat das hier in Österreich angefangen? Auch dass einer zum anderen sagte: Kommt, lasst uns doch Menschen für den Jesus gewinnen. Lasst uns doch Gemeinde nach dem Neuen Testament bauen. Und dann gab Gott Gnade dazu. Wie viel könnte heute noch geschehen, wenn dieses Wort von Bruder zu Bruder, von Schwester zu Schwester gesprochen würde: Komm. Und dann ist das schön, wie der Jonathan sich selbst einschätzt, die Umstände einschätzt, den Feind einschätzt. Er sagt zu dem Waffenträger: Vielleicht wird der Herr für uns wirken. Er traut sich nicht viel zu. Er weiß ganz genau, wenn eine Veränderung im Volk Gottes geschehen soll, dann einzig und allein, wenn der Herr will. Denn für den Herrn ist es kein Hindernis, durch viele zu retten oder durch wenige. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Ich bin nichts. Ähnlich wie später auch Asa sagte, in uns ist keine Kraft, aber wir vertrauen auf dich. Du allein kannst durch viele oder durch wenige retten. Und liebe Brüder und Schwestern, dieser Ton, dieses Vielleicht, dieses Misstrauen zu sich selbst, findet man heute sehr, sehr wenig im Volk Gottes. Ich war vor einer Woche auf einer großen charismatischen Konferenz als kritischer Beobachter eingeladen. Da waren 5000 Leute in Nürnberg zusammen. Da waren andere Töne zu hören, sage ich euch. Ihr kennt Reinhard Bonnke. Wir werden nach Afrika gehen, die Hölle plündern und den Teufel glatt rasieren. Halleluja! Da ist kein Vielleicht. Wird der Herr für uns wirken, denn für ihn ist kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu wirken. Peter Wagner, einer der Führer und Vordenker der dritten Welle, hat dort Sprüche von sich losgelassen, vor welch einer gewaltigen Erweckung wir stehen. Dass jetzt der geistliche Kampf, die geistliche Kriegsführung das Gebot der Stunde ist. Bis 1994, da wird in Seoul ein großes Treffen sein von 5000 internationalen Leitern der Christenheit. Peter Wagner sagte, und an diesem Tag, Tausende von Gebetsgruppen werden rund um die Uhr dann beten, dann wird der Himmel geräumt von dämonischen Mächten, dann wird die größte Erweckung auf ihrem Höhepunkt sein, die die Welt jemals gesehen hat. Auf den Tag genau kann man das sagen. Hier an Jonathan, vielleicht will der Herr für uns wirken, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele zu retten oder durch wenige. Oder Jesus schenke uns diese demütige, bescheidene Haltung, der Herr, vielleicht wird er durch uns wirken. Aber er setzt auch den Feind richtig ein. Lasst uns hinübergehen zu der Aufstellung dieser Unbeschnittenen. Er sah nicht diese ungeheuren Massen von Wagen und von Reitern und Philister wie Sand am Meer, sondern er sah in ihnen Unbeschnittene. Auf ihrer Seite stand nicht der Herr. Und dann ist für den Herrn ein kleines, durch viele oder durch wenige zu retten. Mit welchen Augen sehen wir den Feind? Und er schätzt Gott richtig ein. Für ihn gibt es kein Hindernis. Keine Situation. Niemals eine hoffnungslose Lage. Auch nicht in deinem Leben, in deiner Versammlung. Der Herr kann. Wenn er will. Glauben wir das eigentlich noch? Können wir diesen Satz nachsprechen? Für Jehova gibt es kein Hindernis, durch viele zu retten oder durch wenige. Oh lieber Bruder, liebe Schwester, warum sprichst du dann nicht dieses Wort? Komm, lass uns hinübergehen zu der Aufstellung der Philister. Der Herr und seine Verheißungen stehen heute wie gestern da. Und dann freue ich mich über den Waffenträger, wie der antwortet. Was hätten wir da gesagt? Wenn einer zu uns sagt, angesichts von 100.000 Feinden, Wagen, Kämpfern, Speeren und Schwertern, und er sagt einer zu uns, komm, lass uns zu dir gehen, wir werden dir alle in den Flucht schlagen. Wir hätten gesagt, bist du wahnsinnig geworden, Jonathan? Meinst du das ernst? Hast du einen getrunken oder was? Bist du wirklich von allen guten Geistern verlassen? Willst du Harakiri machen? Ist doch Selbstmord. Unmöglich so etwas. Aber dieser Waffenkämpfer, der hat etwas von dem Jonathan gelernt. Er kannte auch seinen Herrn. Er sagt, tue alles, was in deinem Herzen ist. Wende dich, wenn du willst. Siehe, ich bin mit dir nach deinem Herzen. Tue alles, was in deinem Herzen ist. Wie muss der Waffenträger den Jonathan gekannt haben und sein Herz gekannt haben, wenn der ihm sagt, tue alles, was in deinem Herzen vorhast. Ich denke, wenn wir unser eigenes Herz ein klein bisschen kennen, und wenn ein anderer mein Herz ein klein bisschen kennt, würde der mir sagen, tue alles, was du in deinem Herzen hast. Die Bibel sagt eine Menge über unser Herz aus. Matthäus 15, Vers 19 kennen wir, wo der Jesus sagt, aus dem Herzen, da kommen böse Dinge. Da kommt eine ganze Liste von bösartigen Sachen, die in unseren Herzen sind. Hurerei, Mord, Diebstahl, Ehebruch und was nicht alle. In Jeremia 17 lesen wir, verdorben oder verderbt ist das Herz mehr als alles. Wer kann es ergründen? Aber dann lesen wir auch von dem Daniel in Daniel 1. Und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen mit der Tafelkost des Königs. Und dann lesen wir in Sprüche 4, Vers 23, diese Warnung des Salomo, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Was ist in deinem Herzen? Was würdest du unternehmen, wenn einer zu dir sagen würde, tue alles, was in deinem Herzen ist? Mit welchen Absichten bist du hier nach St. Johann gekommen zur Konferenz? Was bewegt dein Herz, hier zu sein? Was ist jetzt gerade in deinem Herzen? Oh, hier kannte einer seinen Freund, er konnte sein uneingeschränktes Vertrauen aussprechen. Tue alles, was in deinem Herzen ist. Siehe, ich bin mit dir. Welch eine gesegnete Freundschaft und Verbundenheit dieser beiden Männer angesichts des Feindes. Die Zeit ist um. Ich will ganz kurz auf den Rest des Textes eingehen. Sie erbitten sich ein Zeichen vom Herrn und sie sagen, wenn die Philister uns raufbitten, werden wir uns die Mühe machen müssen, da oben rauf zu kraxeln, dann soll das Zeichen sein, dass der Herr sie uns in ihre Hand gegeben hat. Und damit zeigen sie unheimlichen Glauben. Und als dann die Philister sehen und sie sagen, ha, da kommen die Hebräer aus ihren Löchern hervor, sie spotten, dann spricht der Jonathan zu seinem Waffenträger, komm, steig hinauf mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und dann steigen sie auf Händen und auf Füßen hinauf. Andere übersetzen auf Händen und auf Knien. Und ich denke, wenn wir eine geistliche Höhe erklimmen wollen, dann wird es auch immer nur so möglich sein, dass wir die Hände gebrauchen und die Knie gebrauchen, um von Gott gebraucht zu werden und seinem Waffenträger ihm nach. Dann beginnt der Jonathan wahrscheinlich mit seinem Bogen, er war ein geübter Bogenschütze, zu schießen. Sein Waffenträger, er tötet ihm nach. Gott bekennt sich dazu, wir lesen Vers 15, ein Schrecken entstand im Lager, auf dem Feld, im ganzen Volk. Der Verheerungszug, stell uns das mal vor, 300.000 Leute, auch sie erschraken, das Land erbebte, es wurde zu einem Schrecken Gottes, weil einer zum anderen gesprochen hat, komm. Vielleicht will der Herr durch uns wirken. Für ihn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu wirken. Und dann ist es so schön zu sehen, welche eine Resonanz findet das bei dem Volk. Und dann werden sie alle wieder mit Namen genannt. Diejenigen, die sich versteckt hatten in den Gebüschen. Diejenigen, die übergelaufen waren nach Gat und Gilead. Diejenigen, die zu den Philistern gegangen waren. Auf einmal hören sie, es ist Sieg im Volk Gottes. Da kommen sie aus ihrem Verstecken heraus. Sie laufen aus dem Land Gad und Gilead wieder hinüber über den Jordan. Sie hauen ab von den Philistern, um mit dem Volk Gottes zu sein, das mit Jonathan und seinem Waffenträger ist, weil zwei miteinander im Namen Gottes vorangegangen sind. Oh, lieben Brüder und Schwestern, ist das nicht ein wunderbarer, mutmachender Text? Und wie schön wäre das, wenn heute Abend vielleicht auch ein Ehemann seiner Frau sagen würde, komm, lasst uns wieder miteinander beten. Wenn Brüder zueinander sprechen, komm, wir wollen uns wieder treffen, um voranzugehen im Namen des Herrn. Und dann wird genau das geschehen, was wir in Kapitel 14, Vers 1 lesen, die ersten drei Worte. Und es geschah eines Tages, nicht es war einmal, sondern und es geschah. Wenn einer zum anderen spricht, komm, lasst uns doch. Dann wird auch heute etwas im Volk Gottes geschehen.